Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Stefan Hessel, der Widerstandskämpfer, Diplomat und Schutzengel der Empörten, ist in der Nacht zum Mittwoch in Paris gestorben. Sie hören aus diesem Anlass Reflexe mit Felix Schneider, denn ich hatte Stefan Hessel vor 2 Monaten in Paris getroffen und das Gespräch, das damals entstand, hören Sie nun noch einmal als Erinnerung. Erinnerung an einen Mann, der nicht die finsteren Seiten, sondern die Hoffnungen und Leistungen des 20. Jahrhunderts verkörperte. Tanz mit dem Jahrhundert heißt übrigens der Titel, den er seinen Lebenserinnerungen gab. Geboren wurde Stefan Hessel 1917 in Berlin, als 7-Jähriger kam er nach Paris. Sein Vater, Franz Hessel, jüdischer Herkunft, Schriftsteller, seine Mutter, Helene Grund, Malerin, Journalistin, lebten im Milieu der Pariser Avantgarde der 20er Jahre. In deren Geist wurde Stefan Hessel erzogen. Das wechselvolle Liebesleben seiner Eltern war der Stoff, aus dem François Truffaut seinen Film Jules et Jim komponierte. Später engagierte sich Stefan Hessel in der französischen Résistance auf der Seite von General de Gaulle gegen den Nationalsozialismus und für die Befreiung Frankreichs. Er wurde verraten, von der Gestapo verhaftet, verhört und gefoltert und entkam mit knapper Not seiner Hinrichtung. Nach dem Krieg wurde er Diplomat. Bis zu seinem Tod rief er unermüdlich zum Widerstand auf gegen Umweltzerstörung, Turbokapitalismus und Ungerechtigkeit. Seine Flugschriften erreichten Millionenauflagen. Ich habe Stefan Hessel in seiner Pariser Wohnung als erstes gefragt, was ihn selbst damals in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts bewogen habe, das lebensgefährliche Engagement in der französischen Résistance auf sich zu nehmen.
Was mich wirklich bewogen hat, ist meine Erziehung. Ich bin erst als ein kleiner Berliner Junge von einer Familie erzogen worden, die eine sozialdemokratische Stellung hatte und die ihren Kindern es beigebracht hat, dass Demokratie das einzig Gültige in der politischen Leistung sei. Und sobald Faschismus aufgekommen ist, da war ich 15 oder 16, da wurde es mir sofort klar, dass dieses die Gegner wären, gegen die man kämpfen müsste, um Freiheit, Sicherheit, soziale Sicherheit und ein gewisses moralisches Thema der Politik. Die Politik darf nicht in einer Familie wie der meinen, er darf nicht von der Moral abgehen. Es muss der Mensch organisiert werden und nicht die Kraft und nicht die Macht. Also das hat mich dazu bewogen, als junger Mensch dann in Frankreich mich den Anfängen des französischen Faschismus in den 30er Jahren sich da zu gegnen und als dann Hitler in Deutschland an die Macht kam, war es für mich ganz klar, das ist der Gegner. Vielleicht war es für einen Berlin-Geborenen klarer noch als für einen Franzosen. Für mich, für meinen Bruder, für meine Eltern, für meine Familie war es klar, dieser Faschismus, dieser Nationalsozialismus war unakzeptabel.
Sie messen auch in Ihrem Buch der Erziehung einen wichtigen Stellenwert bei. Welche Rolle, würden Sie sagen, hat bei Ihrer Erziehung zur Bereitschaft, Widerstand zu leisten, Ihre Mutter gespielt? Sie sind ja der Sohn einer Frau, die Sie als ganz wunderbare Frau in Ihren Lebenserinnerungen beschreiben, Helen. Ja. Sie nennen sie einmal eine Aphrodite. Ja. Eine schöne, eine blitzgescheite, eine ganz energische Frau.
Ja.
Meine Lieblingsgeschichte ist ja die Geschichte von ihrer Verhaftung, oder sie sollte verhaftet werden. Und sie liegt splitterfasernackt im Bett, mit einem Leintuch bekleidet nur,
und sagt dem Polizisten, ich bin die Mutter eines französischen Offiziers.
Richtig.
Das sind Sie?
Ja.
Verhaften Sie mich, wenn Sie sich getrauen.
Ja.
Der getraute sich nicht.
Stimmt, also der Einfluss, der moralische und psychologische Einfluss meiner Mutter war für mich bestimmt das Wichtigste. Ich habe auch einen Vater gehabt und der hat auch eine Rolle gespielt, eine Rolle der Weisheit und der Serenität. Aber die wichtige Rolle war diese Mutter, diese entschiedene, frei denkende Frau, die auch das Glück befürwortete, was für einen so eine wichtige Rolle spielt. Man muss glücklich sein, um auch das Glück anderen mitzuteilen. Also meine Mutter Helen hat eine ausschlaggebende Rolle in meiner Bildung geleistet.
In Ihren Memoiren gibt es dazu einen Satz, der mich beeindruckt hat. Am Anfang war das Helen gegebene Versprechen, Helen ist also die Mutter,
ja,
das Versprechen, glücklich zu sein. Darin sah sie den wichtigsten Beitrag eines jeden zum Glück aller.
Genau, das Wort Glück ist ja ein kompliziertes Wort.
Ja, und was bedeutet das heute? Da gibt es nämlich viele Leute, die daraus kein Engagement ableiten, wenn sie ja alleine glücklich sein wollen.
Genau, das Glück kann ein egoistisches Glück sein. Und oft ist es ein egoistisches. Man will sich selbst glücklich erhalten und scheut sich sogar davor, dass man in etwas eingeht, was vielleicht auch Unglück bringen kann. Aber wenn man das Glück als ein Privileg erlebt, ich habe das Glück, glücklich zu sein, und da habe ich dann eine Verantwortung. Das kommt auch immer wieder in meinem Leben vor. Wenn ich Schwieriges erleide und es überstehe, sage ich mir, ich bin der Privilegierte. Mich hat das Glück behalten, daher muss ich es weitergeben zu den Menschen, Frauen, Kindern, mit denen ich zusammenkomme. Ich darf ihnen nichts anderes schenken, als dass sie auch glücklich sein sollen.
Nun nehme ich an, dass für Sie das Gefühl, dass das Glück ein Privileg ist, selbstverständlich war nach Ihren Erfahrungen mit der Resistance und den Konzentrationslagern.
Ja.
Heute ist das, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Wo und wie wird dieses Gefühl, dass das Glück ein Privileg ist, zerstört?
Immerhin würde ich sagen, dass gerade heutzutage, also in dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, die Privilegierten ganz klar zu bestimmen sind. Es sind die Menschen, die das Privileg haben, genug Geld, genug Beteiligung an der Macht, genug Zusammenleben zu haben. Wir, die entwickelten Länder, haben eine Verantwortung den anderen gegenüber, unsere Privilegien nicht für uns selbst zu behalten. Das macht es, glaube ich, so, dass wir wirklich sagen können, wir können nur dann uns empfinden als richtige Menschen, wenn wir über die anderen überlegen, die Privilegien, die wir besitzen, nicht haben. Und gerade das macht die politische Verantwortung der entwickelten Länder den anderen gegenüber so klar.
Ich gehe einmal davon aus, dass eigentlich sehr viele Menschen diese Gedanken teilen.
Ja.
Sie kommen aber nicht zu einem politischen Engagement.
Richtig. Da ist die Schwierigkeit. Sie haben das sehr gut gerade genannt. Es muss so sein, dass das Mitgefühl für die, die diese Privilegien nicht haben, darf nicht nur ein Sympathie sein, sie muss auch mit einem Engagement zusammenkommen. Man fühlt es auch, wenn man irgendwie in Politik beteiligt ist, dann fühlt man, man möchte etwas leisten, aber es geht irgendwie nicht. Warum? Weil das politische System, wenn es auch Demokratie heißt, eigentlich nicht so demokratisch ausläuft, wie man es sich wünschte. Wir haben zwei große Ideologien gekannt, die kommunistische im Osten und die liberale im Westen. Jede hatte die Behauptung, sie ist es, die das Privilegium mit den anderen teilt, aber meiner Meinung nach sind die beiden Ideologien falsch gelaufen. Die eine, die Linke, hat die Tyrannei der Partei als etwas für die Menschen selbst schwer zu ertragendes. Die andere aber hat die Tyrannei der Finanzmächte als etwas angenommen, womit man sich nun abfinden musste und sollte. Und das hat auch nicht das erreicht, was sie eigentlich wollten, nämlich größere Gerechtigkeit in der Austeilung von den Güten dieser Welt.
Wenn wir von der heutigen Situation ausgehen, wo der Kommunismus keine Rolle mehr spielt, machtpolitisch jedenfalls keine Rolle mehr, dann haben Sie jetzt zwei Bereiche genannt, nämlich die Politik und die Wirtschaft. Tyrannei der Finanzmächte, haben Sie gesagt, und ja. Sie haben von der Politik gesprochen. In der Tat, viele Menschen empfinden die politischen Parteien heute als eine geschlossene, ferne Welt, in die sie sich nicht einbringen können. Wenn Sie von politischem Engagement sprechen, das Sie so leidenschaftlich fordern, wie meinen Sie das? Sollen die Leute in diesen Parteien doch mitmachen? Sollen sie Basisbewegungen gründen? Sollen sie in NGOs gehen?
Ich denke, sie müssen beides oder alle drei. Sie müssen vor allem wissen, sie leben in einer demokratischen Situation. Die Urprinzipien sind da, die Menschenrechte sollen gefördert werden, die Austeilung soll sozial sein. Das alles steht in den Grundtexten der Staaten, in denen sie leben, wenn sie in unseren Demokratien leben. Das müssen sie bedenken, daher müssen sie mitmachen. Wenn sie sich herausnehmen und sagen, das ist alles falsch, das geht nicht so, wie wir es wollen, also lassen wir es beiseite und ziehen uns nur in NGOs oder in großen Sammlungen zusammen, das geht irgendwie nicht weit genug. Man muss immer wieder damit rechnen, dass Veränderungen nur innerhalb des Systems groß werden. Die Parteien gehen nicht so gut, wie man es möchte, aber damit sie besser gehen, muss man drin sein und nicht draußen. Engagiert euch bedeutet, engagiert euch in Organisationen, die eine Macht haben können. Und gerade da ist das Wort Demokratie für mich das Zentrale. Eine demokratische Partei in unseren Ländern ist etwas, wovon man nicht absehen darf. Die undemokratischen Parteien, die gibt es ja leider, die extremistischen auf der einen oder der anderen Seite. Aber mit denen kann man das richtige, zentral Notwendige irgendwie nicht leisten. Daher halte ich sehr viel davon, dass gerade die Jugenderziehung eine demokratische bleibt. Die jungen Buben und Frauen müssen es fühlen. Es gibt eine demokratische Art zu regieren. Und die ist es, was wir erringen müssen. Wir kämpfen also gegen die, die sich dagegen stemmen, und die gibt es. Oft sind sie schon an der Macht. Dann muss man sie von der Macht wegbringen, wie es in diesem schönen arabischen Frühling der Fall gewesen ist. Aber man muss sie ersetzen, nicht mit einer anderen Extreme, sondern mit einer echten Demokratie.
Betrachten Sie die jetzige französische Regierung, Parti Socialiste an der Macht, als eine solche Chance, Gelegenheit, Möglichkeit zum Aufbruch und zur Veränderung?
Ja, ich war ein Anhänger der Sozialistischen Partei in den letzten Jahren und ich freue mich darüber, dass Sie jetzt an der Macht sind. Werden Sie die Grundreformen, die ich für notwendig halte, werden Sie sie bekommen oder nicht? Das wird man sehen. Aber auf alle Fälle bin ich mit den augenblicklich Regierenden hier in Frankreich, auch mit dem Barack Obama. Ich bin mit ihnen einverstanden. Ich denke, es ist gut, dass sie und nicht ihre Gegner an der Macht sind. Aber man sieht schon immer wieder Schwächen oder ungenügende Vorwärtskommen. Da muss man eben weiter mit ihnen, nicht gegen sie, dafür kämpfen, dass ihre Resultate auch ihren Hoffnungen Rechnung geben.
Sie haben von der Tyrannei der Finanzmächte gesprochen. Für wie gefährlich halten Sie eigentlich die Situation normaler Menschen in der Arbeitswelt? Gefährlich im Sinne von mögliches Engagement behindernd?
Ich denke, wir haben seit über 30 Jahren ein Ergebnis von dem liberalen Kapitalismus in unseren entwickelten Ländern. Der Kapitalismus ist weitergekommen, als es richtig wäre. Wenn man darüber die wichtigen Ökonomisten liest, also sagen wir ein Mann wie Stiglitz, noch vorher ein Mann wie John Maynard Keynes, so merkt man schon, der Kapitalismus ist losgegangen und nicht mehr beherrschbar. Und dieses unbeherrschbare Kapitalismus hat es dazu gebracht, dass gerade die Regierungen unter ihm gelitten haben und nicht mehr die Kraft gehabt haben, den Bedürfnissen der Arbeiter zuzusehen, sondern immer wieder gefangen zu sein von dem Druck des extremen neoliberalen Kapitalismus.
Wer kann dagegen etwas ausrichten? Die politischen Parteien?
Ja, es gehört eigentlich der Regierung, das zu vermeiden, was der Kapitalismus möchte. Das Beispiel, was mir immer im Kopf liegt, weil ich es ja damals mitgelebt habe, war Roosevelt, nicht wahr? Es hat einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der in ein paar Monaten das System, was da in Scherben lag, verändert hat. Daher war es mir immer wieder wichtig, den französischen Regierenden zu sagen, erinnert euch an Roosevelt und seid ebenso mutig, wie er es war.
Sagte Stefan Hessel, Resistanzkämpfer und KZ-Überlebender, im Gespräch mit mir, Felix Schneider, im vergangenen Dezember. Stefan Hessel war nach dem Krieg Diplomat, und zwar bewusst gewählt in der UNO, weil er sich für die Weltgemeinschaft, für die Dekolonialisierung und für die Entwicklungszusammenarbeit engagieren wollte. Er ist Mitverfasser der Erklärung der universellen Menschenrechte von 1948. In der deutschen, englischen und französischen Kultur zu Hause war Stefan Hessel bewusst, ja programmatisch, Europäer. Er verstand sich als undogmatischer, aufgeklärter Linker und sah seine Aufgabe darin, die Empörten dieser Erde zu ermutigen, denn er war, als alter Mann, tief beunruhigt. Er sah das Erbe der Résistance bedroht. Die Werte, für die er und seine Kameraden ihr Leben riskiert und hingegeben hätten, seien in Frage gestellt oder schon zerstört durch die Tyrannei der Finanzkräfte, durch einen wild gewordenen Kapitalismus, sagte er. Dies war der Grund für Hessels unermüdliche politische Aktivitäten. Seine programmatischen Schriften trugen Titel wie »Empört euch« oder »Engagiert euch«. Und die Frage, wie die Menschen von der Empörung zum Engagement kommen, beschäftigte ihn sehr. Auch in dem Gespräch mit mir kam er darauf zu sprechen. Was verhindert den Schritt von der Unzufriedenheit zum politischen Handeln heute? Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang die Verhältnisse im Betrieb, am Arbeitsplatz? Stefan Hessel.
Gerade was Sie den Betrieb nennen, halte ich für das Hauptthema der Demokratie. Gerade in den Betrieben ist es so wichtig, dass man an die Arbeiter selbst und an ihre verschiedenen Schichten denkt und sie dazu bringt, dass sie mit Freude arbeiten. Einer meiner nahen Freunde, der leider nicht mehr da ist, der André Gortz, hat darüber sehr schön nachgedacht. Wir waren damals in meinem Club, dem Club Jean Moulin, den wir 1958 vorgebracht haben. Da haben wir sehr viel darüber nachgedacht. Wie können die Arbeiter, die Betriebe also, ihre Freiheiten beherrschen? Und wie können sie sich selbst so organisieren, dass sie der Macht der Finanz nicht untergehen? Das war eine sehr interessante Zeit des Nachdenkens. Damals war aber noch die Beziehung zwischen Osten und Westen so, dass jedes neues Vorwärtskommen der Gedanken im Westen irgendwie empfunden wurde, als wäre es ein Anschlag des Ostens. Heutzutage könnte man wieder freier darüber nachdenken, was ist denn das Wichtige und Richtige in der marxistischen Einstellung der Arbeit gegenüber. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist heute ein notwendiges Mitmachen von der westlichen Demokratie, des Liberalismus und des Sozialismus. Die zusammenzubringen, wird es dann den Betrieben, wie Sie sie eben genannt haben, möglich sein, ein Vorwärtskommen, auch mit dem ökologischen Teil des Überlegens zusammen, einen neuen Aufbau der Wirtschaft zu machen. Das ist gar nicht unmöglich, aber wir müssen dafür Parteien haben, die gerade das befürworten.
Stefan Hessel, ich habe mich jungen Kolleginnen und Kollegen im Radio gegenüber ja fast verpflichtet, ihnen eine bestimmte Frage zu stellen, nämlich: Wie gehen Sie eigentlich um mit den vielen Leuten, die Sie treffen und die ja durchaus angepasste Menschen sind, die sich nicht einmal immer empören, aber manchmal empören, aber nicht engagieren? Die müssen Sie doch jeden Tag treffen.
Also der Erfolg dieser kleinen Bücher ist etwas, was mich erstaunt hat. Ich dachte nicht, es würde so viel zu mir kommen. Und es freut mich natürlich immer wieder, wenn gerade jüngere Leute, aber auch ältere, sich fragen, ja, wo führt denn das hin? Ich sage dann immer eines wieder. Sie dürfen die Kunst nicht vergessen. Sie dürfen nicht vergessen, dass das Empören mit Schönheit etwas zu tun hat. Man empört sich, weil etwas unschön ist. Was ist denn schön? Keats hat so schön gesagt, Beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. Für mich ist es immer wieder ein großer Genuss, Gedichte auswendig zu können und mit anderen zu teilen. Dieses Bedürfnis, das Unangenehme, das Unakzeptable in der Weltwirtschaft und der Weltpolitik, gegen das sich zu empören, dazu gehört auch die Momente, in denen man mit einem Aufsagen eines Gedichts sich empfindet als jemand, der nicht nur materielle Werte unterstützen will. Die sind sehr wichtig, die muss man unterstützen, aber auch gerade geistige. Und da ist die Kunst etwas, was uns sehr hilfreich sein kann.
Und können Sie uns mit einem Gedicht noch helfen?
Natürlich sehr gerne. Zum Beispiel ein kleines Hölderlin-Gedicht, was ich sehr liebe. Das heißt Hyperions Schicksalslied und geht so: Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien, glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin, heilige Saiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blühet ewig ihnen der Geist, und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen, es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab.
Vielen herzlichen Dank. Ich will jetzt den Hölderlin will ich nicht weiter kommentieren. Lassen wir mal so stehen.
Kann man schon vieles sagen, ja, über ihn.
Wollen wir über den Hölderlin
noch? Nein. Wir wollen über die Welt sprechen, ja.
Was die Kolleginnen und Kollegen gemeint haben, sind Sie ein geduldiger Mensch mit anderen Leuten, die sich nicht engagieren? Sind Sie manchmal ungeduldig mit ihnen? Haben Sie Verständnis? Ja.
Ungeduldig bin ich gerne, denn Geduld ist eine große Gefahr. Wenn wir alle zu geduldig sind, dann ändert sich überhaupt nichts. Man muss schon aus der Geduld herauskommen. Und das war das Thema von Empört euch, dem ersten Büchlein. Ich bin dafür, dass sich die Menschen empören. Ich weiß auch, dass das nicht genug ist, dass nach der Empörung das Engagement kommen muss, sonst nützt es nichts. Aber Geduld ist eine Gefahr. Man muss ungeduldig sein, denn die Gefahr ist zu groß, das Hinunterkommen, das von Hölderlin auch schon genannte Schwinden und Fallen, das ist eben gerade die Gefahr, da muss man sich herausnehmen und muss Ungeduld mitteilen.
Soweit der inzwischen verstorbene Stefan Hessel im vergangenen Dezember in Paris im Gespräch mit mir, Felix Schneider. Sie hörten Reflexe auf SRF 2 Kultur zum Tod des Diplomaten, Resistanzkämpfers und Ermutiger der Empörten dieser Erde, zum Tod von Stefan Hessel.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.